Moin Lukas.
Moin Lutz.
Ich grüße dich. Folge 53 der Couch Capitanus. Worüber wollen wir heute sprechen, außer dass Mario Basler schon wieder abgeledert hat?
Wir wollen natürlich über die Nations League sprechen, beziehungsweise die Nationalelf. Und es gibt so ein, zwei Themen, die sich am Rande im internationalen Fußball ereignet hat, die ich mitgebracht habe. Ich glaube, wir haben dadurch, dass die Bundesliga nicht dabei ist, heute ein bisschen kürzere Folge vor der Brust in Folge 53, oder?
Ja. Finde ich gut, machen wir heute knackig. Wir gehen rein, los geht's. So, Mario Basler. Ich finde es immer ein bisschen schade, dass man solchen Leuten. Und mit solchen Leuten meine ich Leute wie Mario Basler oder auch andere ehemalige, ich nenne sie mal die alten Recken aus dem Fußballgeschäft, dass die immer noch so viel Gehör bekommen, obwohl man ehrlicherweise sagen muss, dass da schon sehr lange nichts Qualifiziertes mehr bei rumkommt. Da gibt es ja Leute, die sind da deutlich gemäßigter, auch so ein Stefan Effenberg, der haut ja gerne mal einen raus, aber da muss ich sagen, die Takes sind halt deutlich gemäßigter geworden und nicht mehr dieses, ich will jetzt eigentlich nur eine Schlagzeile kreieren. Und bei Mario Basler habe ich eben ein bisschen das Gefühl, der will eigentlich nichts anderes, außer irgendwie wieder eine Instagram-Kachel in irgendeinem großen Sportmagazin bekommen, weil er wieder das besonders Dumme gesagt hat. Und diesmal ging es um Kai Havertz, dass er ja eigentlich gar nicht hätte auf dem Platz stehen müssen und dann hätten die trotzdem 5-0 gewonnen, weil er ja angeblich so blind ist. Oh, müßige Diskussion. Warum reden wir immer nur über Kai Havertz? Ey, der Junge ist so gut.
Ich komme da mittlerweile ehrlich gesagt durcheinander. Also es ist doch auch irgendwie noch gar nicht so lange her, dass da, war das Didi Hamann und oder Mario Basler, ich krieg schon gar nicht mehr zusammengenagelt, über Musiala irgendwie Sprüche kam.
Unspielbar, der Junge. Der ist einfach nicht teamfähig. Ja, genau.
Junge, ey. Das ist wirklich wild. Aber ich muss sagen, wir scheren ja ungern alles oder alle über einen Kamm. Es gibt ja auch Helden der Vergangenheit, die in ähnlichen Jobs unterwegs sind, beispielsweise Lothar Matthäus, der, wie ich finde, ein hervorragender Experte ist.
Ja,
und sehe ich auch so. Didi Hamann, ja, das ist wirklich wild, also das ist, ich würde sagen, 70-30 wilde Takes, aber das, was Mario Basler und Stefan Effenberg da teilweise vom Stapel lassen, das ist kurz vor Thorsten Legert, also das geht gar nicht mehr.
Ja, das ist auch immer so, ich kann das ja auch irgendwie verstehen, ne? Also die waren in ihrer Zeit einfach so die mit die besten Spieler und sind ja so diese letzte Riege an Fußballern, die einfach nochmal so unverblümt auch in Interviews was rausgehauen haben. Mittlerweile sind wir ab dem Jugendbereich bei Medientraining und Co., sodass das halt nicht mehr diese Entgleisungen in Interviews, die passieren halt einfach nicht mehr. Und für mich wirkt das immer so ein bisschen, dieses unbedingt verhindern, in die Bedeutungslosigkeit zu verschwinden, weil man eben einfach keine Legitimation mehr hat, immer noch zu sagen, wir sind aber immer noch die Besten von früher, weil der Fußball sich ja auch einfach krass verändert hat. Und da sind ja auch oftmals dann so Diskussionen, wenn dann der Fußball mit dem von früher verglichen wird und man einfach sagt, ja, sorry, aber Stefan Effenberg, der würde bei Bayern, der würde nicht mal in den Kader kommen, weil er einfach fußballerisch das Niveau einfach jetzt auf der Position im zentralen Mittelfeld was ganz anderes ist. Und dann kommt ja immer dieses, ja, wir waren schon auch nicht schlecht, also das muss ich jetzt aber auch nicht mal sagen, dass wir jetzt hier kein Fußball spielen konnten, weil das konnten wir ja schon auch. Und es ist immer so dieses, so direkt so in der Ehre gekratzt, weiß ich nicht, finde ich manchmal ganz schön anstrengend, dann dem zu folgen und ich versuche das dann auch einfach zu vermeiden. Sowas wie Doppelpass gucke ich mir schon seit Jahren nicht mehr an.
Ja, also das eine ist ja das Fußballerische, aber was ich so ein bisschen beobachte, ist, dass der Wille, sich irgendwie der Zeit anzupassen, in den Fußball neu reinzudenken oder dem neuen Fußball irgendwie Verständnis zu schenken, ja, der ist gar nicht erkennbar bei manchen. Bei anderen ist dieser Wille da, auch zu lernen, weiterzulernen und einfach wissbegierig zu bleiben und zu akzeptieren, also auch Akzeptanz spielt eine Rolle, dass sich der Fußball eben verändert hat und dass er sich immer weiter verändern wird, dass sich die Akteure verändert haben und sich immer weiter verändern werden. Aber dann gibt es halt andere Personas, wie beispielsweise ein Effenberg oder ein Basler, die zeigen ja, dass sie sich überhaupt nicht eine Sekunde nur Mühe geben wollen, das zu verstehen, weil sie der Meinung sind, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen und es ist immer noch so wie damals. Und wenn du denen die Führung eines, sagen wir mal, krisengebeutelten Vereins wie Schalke 04 überlassen würdest, ja, tun wir einfach mal so, dann würde denen außer viel Laberei auch nicht mehr einfallen, als in die Kabine zu gehen, auf den Tisch zu hauen, eine Cola-Flasche in die Ecke zu pfeffern und zu sagen, ihr müsst euch mehr reinhängen. Ja, und dann?
Ja. Hat man also ja gesehen bei Effenberg, ne? Der hatte ja sogar die Chance auf relativ hohem Niveau in der zweiten Liga bei Paderborn. Und da, wie viele Spiele war der da? Der war keine Halbserie bei denen.
Ja.
Weil das einfach nicht gereicht hat, einfach nur coole Sprüche zu bringen aus den 90ern und sagen, früher, da haben wir aber alle noch gesoffen.
So.
Ja, das reicht halt nicht heutzutage.
Ja, und dann hat man schnell das Gefühl, dass die ein recht einsilbiges Medientraining genossen haben, in dem es dann wohl geheißen haben muss, du musst polarisieren, und dann hauen die halt irgendwie Dinger raus, die nicht so richtig durchdacht oder zu Ende gedacht wirken. Und ja, wenn das Ziel ist, damit irgendwie im Game zu bleiben und Erwähnung zu finden, dann put your hands together for those guys, weil dann haben sie es geschafft. Aber das ist halt die Frage, ob das Mehrwert stiftet, die darf zumindest bezweifelt werden, ob das
ja, da beißt sich die Katze ja auch so ein bisschen selber in den Schwanz, weil die werden natürlich für das geliebt, was sie mal verkörpert haben oder immer noch verkörpern. Das heißt, die völlig haben ja ihre Fanbase und auch ihre Daseinsberechtigung und können aber nicht so ganz einsehen, glaube ich, dass das ein bisschen überholt ist und dass nicht alle mehr so abfeiern wie vor 15 Jahren, so als sie gerade irgendwie frisch in Rente gegangen sind, in die Fußballrente, und dann irgendwie diese Zeit noch sehr nah war. Mittlerweile hat sich's einfach verändert, und da tue ich mich manchmal schwer, wenn ich sowas lese, ein Verständnis aufzubauen, dass man nicht einfach akzeptiert, dass die Zeit so ein bisschen vorbei ist und man nicht dann noch das kompensieren muss, indem man noch mehr Sprüche klopft. Weil Mario Barca, das ist ja wirklich, der redet ja das Gleiche wie vor 20 Jahren. Also das ist ja, wie du schon gesagt hast, keinerlei Entwicklung. Aber gut, das sollte auch nur ein kurzer Opener sein.
Ist so ein bisschen der Thomas Gottschalk des Fußballs, ne?
Ja, wird nicht besser mit dem Alter. Ja.
Da lobe ich mir doch, das passt eigentlich schön hier rein, das habe ich nämlich aufgeschnappt im Internet, im WWW. Da lobe ich mir doch einen anderen ehemaligen, sogar Weltmeister. André Schürrle, ja, hat nicht wirklich viel mit Mario Basler und Stefan Effenberg zu tun, ist aber auch ein ehemaliger, ganz andere Generation. Der hat ja mit 29 seine Karriere bewusst an den Nagel gehangen, nicht verletzungsbedingt, sondern weil er gesagt hat, für mich ist hier Feierabend. Hat dafür auch gut Gegenwind bekommen, wenn nicht sogar Hate. Und letzten Endes trotzdem, finde ich, muss man sagen, muss man das respektieren, diese Entscheidung. Und was der macht, ist ja nicht, sich im Doppelpass irgendwie an solchen 0815-Sprüchen aufzuhängen, sondern der hat sich gedacht, ich brauche mal eine neue Herausforderung und gönn mir the Wim Hof Method. Ich weiß nicht, ob die das was sagt. Mir sagte es nichts. Ich habe mir das also neugierig reingezogen. Und dabei geht es letzten Endes darum, ich glaube in Tschechien war es, 1600 Meter schneebedeckt ohne T-Shirt zu klettern. Und ich weiß, also die anderen Rahmenbedingungen, ob man das irgendwie in einer bestimmten Zeit schaffen muss oder kenne ich nicht. Ich habe nur dieses Bild gesehen und das war auf der linken Seite Schürrle, wie er den Weltmeisterpokal küsst, und auf der rechten Seite, wie er wirklich, also einfach nur hands down in der Hose, Tennissocken, ein paar Wanderstiefeln und einem Turnbeutel, hätte ich beinahe gesagt, oben ohne, echt fertig aussieht, da im Schnee rumstapft. Er hat's gepackt, er fand's richtig geil, er sagte, das ist richtig krass, was mein Körper da geschafft hat und ausgehalten hat bei minus 16 bis minus 26 Grad. Das finde ich irgendwie die coolere Alternative zum Doppelpass und solche 0815-Parolen.
Grundsätzlich, ja, finde ich aber auch ein bisschen, ich finde es sehr anstrengend, dieses, ja, das ist ja viel so dieses, du kannst alles schaffen, Mindset, bla bla bla.
Ja.
Ist natürlich irgendwie einfach gesagt, wenn man einfach Multimillionär ist und einfach auch nicht mehr arbeiten muss und dann irgendwie sagst du, ich brauche jetzt Challenges und deswegen mache ich das jetzt. Ja, andere Leute haben halt andere Sorgen. Die müssen halt erstmal ihr Hack mit nach Hause bringen und Geld verdienen. Die haben nicht die Freiheit, irgendwie zu sagen, oh, ich gehe jetzt mal ein bisschen halbnackt auf den Berg wandern. Grundsätzlich, klar, ist das immer noch die bessere Alternative, als sich jedes Wochenende in den Doppelpass zu setzen und ein paar Schenkelklopfer rauszuhauen und irgendwie ein bisschen auf die Kacke zu hauen im fußballerischen, ja, einfach irgendwas da rauszuhauen, da gebe ich dir recht, aber ansonsten finde ich das auch irgendwie ein bisschen anstrengend, den Instagram-Account von André Schürrle, falls ihr noch nicht darauf gestoßen seid. Das ist mir ein bisschen zu viel, als würde er eine Pyramid-Scheme verkaufen wollen, so, du kannst alles schaffen, ihr kommt in meine Gruppe, ihr könnt Umsatz machen. Ja, weiß ich auch nicht. Finde ich komisch.
Gut, dazu muss ich sagen, kann ich gar nichts sagen, weil dem guten Herrn Schürrle folge ich gar nicht. Mir ist das eher so von der Seite reingespült worden. Von daher, das kann ich gar nicht kommentieren. Wiederum ein anderer Gegenentwurf. Wir haben so ein bisschen drüber gesprochen. Kommt aus der, ist auch ein Fußballrentner, aber auch qua Alter. Der gute Claudio, ja, Ranieri ist der neue, alte, neue oder alte, neue Trainer von AS Rom. Hast du da eine Meinung zu oder was fällt dir da als erstes zu ein?
Der ist jetzt, glaube ich, schon das dritte Mal Trainer bei AS Rom, ne? Ja, also, dass es ein Fußballfachmann ist und der Erfolge schon gefeiert hat, die schon einige Jahre teilweise auch zurückliegen, aber auch mit Leicester natürlich einen riesen Erfolg gehabt. Finde ich grundsätzlich erstmal in so einer Übergangsphase zu sagen, wir installieren jetzt erstmal irgendwie was bekannt ist und wo wir wissen, das wird jetzt hier kein krasses Projekt über 5 Jahre, sondern der muss den Verein erstmal in sichere Fahrwasser wieder bringen, weil die haben ja jetzt schon ein paar Trainer durch in den letzten 2-3 Jahren. Mourinho ist auch noch nicht so lange weg, dann De Rossi mit einer Vereinslegende installiert, das hat auch nicht ganz funktioniert. Mit Mourinho haben sie ja sogar noch die Conference League gewonnen, oder Euroleague? Euroleague? Conference League? Irgendeine League haben die gewonnen.
Conference wird es gewesen sein.
Conference League muss es gewesen sein. Gegen Leverkusen haben die doch da gewonnen, glaube ich, im Halbfinale oder Finale. Ja, ist auch egal. Auf jeden Fall haben die sogar noch einen Titel geholt. Das ist noch gar nicht so lange her. Aber seitdem ist es irgendwie alles nicht mehr so ganz erfolgreich. Also zu den Top 4 in Italien gehören sie schon lange nicht mehr. Und sieht auch nicht so aus, als würde das jetzt in der nächsten Zeit passieren. Von daher finde ich das grundsätzlich erstmal okay. Das ist ja so ein bisschen gefühlt, dass das Dieter-Hecking-Prinzip, erstmal einen gestandenen, erfahrenen Trainer auf die Bank setzen, der da erstmal wieder ein bisschen Ruhe reinbringt. Und dann kann man jetzt vielleicht auch ganz in Ruhe einen neuen Trainer suchen, der dann ab nächstes Jahr im Sommer übernimmt. Weil ich glaube nicht, dass sie jetzt 5 Jahre mit einem 73-Jährigen planen.
Na, vorsichtig. Es gibt bereits Gerüchte über einen angefertigten, ausformulierten und vorliegenden Anschlussvertrag für Ranieri, der sich natürlich erfolgsabhängig gestaltet, aber ich glaube auch, so wie der jetzt empfangen wurde, irgendeine Gazette hat getitelt, der wurde wie ein Imperator empfangen und das kommt gut hin. Das kommt ganz gut hin, dass er da auch vor allen Dingen am längeren Hebel sitzt. Also mit anderen Worten, wenn der gute Claudio sagt, ja, ich würde diesen Anschlussvertrag in Betracht ziehen, dann wird er den höchstwahrscheinlich bekommen, denn du sagtest es bereits, es ist jetzt nicht der dritte Anlauf, das klingt falsch, es ist das dritte Mal, dass er auf der Trainerbank Platz nimmt. Und wenn du dich mal so bei Social Media umguckst und umhörst und liest, wie die Fans reagieren, dann ist das überwiegend, wenn nicht sogar ausschließlich positiv und dem Trainer wohlgesonnen. Insofern, als das sogar viele sagen, liebe Leute im Hintergrund, und damit ist das Präsidium gemeint, damit sind Funktionäre in der zweiten Reihe gemeint, wenn ihr es dieses Mal wieder schafft, Ranieri vom Hof zu jagen, dann gnade euch Gott, so ungefähr. Denn es hat ja beim letzten Mal viele Auseinandersetzungen eben gegeben, weil unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Philosophien davon, wie man diesen Verein weiterführen muss, etc. Das waren ja persönliche Fäden, die da ausgetragen worden sind. Und da hat er wirklich also einen krassen Backbone in Rom mit den Fans. Von daher würde ich unterstellen, der kann sogar mit denen die Saison kurz vor Abstieg so ungefähr zu Ende spielen. Die werden ihn trotzdem versuchen zu halten oder die Fans würden ihn trotzdem halten wollen.
Ja, why not? Also why solange not? Solange er fit ist, weil 73 ist ja schon auch ein sportliches Alter für einen Trainer. Aber ja, mal gucken, wo er die AS Rom am Ende der Saison hinführt. Ich glaube, aktuell stehen sie nicht so ganz gut da. Es ist jetzt auch noch nicht, dass sie irgendwie in Abstiegsgefahr sind, aber ja, für Mats Hummels würde es mich freuen, wenn da mal ein bisschen Stabilität reinkommt. AS Rom aktuell 12., 13 Punkte aus 12 Spielen. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Also ich sehe die nicht, ich sehe die nicht international spielen, wenn ich mir da so die Clubs angucke, die da oben stehen: Neapel, Atalanta, Fiorentina, Inter, Lazio, Juventus, Milan und Bologna. Das sind die ersten acht. Da sehe ich nicht, dass die da dieses Jahr noch irgendwie vordrängen, aber reicht ja schon, wenn die erstmal mit dem Abschied nichts zu tun haben und sich stabilisieren.
Das ist krass. Ein letztes Wort noch dazu. In Testaccio, also das ist so der Teil oder der Teil der Hauptstadt, wo die Familie Ranieri herkommt, da ist ein Kunstwerk aufgetaucht, ein Wandgemälde. Und deswegen hatte ich das gerade auch erwähnt, von wegen, der wurde empfangen wie ein Imperator. Dieses Wandgemälde zeigt den alten Ranieri in altrömischen Gewändern, die früher Senatoren getragen haben, mit einem Kind an der Hand so gefühlt. Und das letzten Endes ist so ein bisschen das Sinnbild, was auch die Erwartungshaltung und die Hoffnung verbirgt. Es gibt übrigens auch ein Wandgemälde von José Mourinho in Rom. Der sitzt wiederum auf einer Vespa und das Bild soll so ein bisschen charakterisieren: Ich nehme euch mit auf eine tolle Reise. Also es ist so.
Oder ich mache mich hier richtig schnell vom Acker.
Ich finde es herrlich. Das finde ich einfach schön, so diese kleinen Sidegigs, die der Fußball schreibt. Köstlich. Bin sehr gespannt auf das nächste Wandgemälde, das dann in Rom zu sehen sein wird. Aber gut.
Das finde ich aber geil, diese Wandgemälde. Ja. Also in Liverpool ist es ja auch, taucht immer sowas auf bei den Trainern, die in der Stadt sehr beliebt ist oder sind. Kloppo hatte natürlich auch ein riesiges Wandgemälde. Sowas finde ich mal ganz cool, wenn die Fans da wirklich auch die Stadt das zeigen und wirklich diesen Verein so leben. Das hast du nicht in vielen Städten, weil dann in so einer Stadt wie Hamburg oder Köln, da sind die Vereine natürlich sehr präsent, aber nicht so omnipräsent, dass es eigentlich neben dem Fußball kaum Alternativen gibt, dass du sagst, was haben wir hier noch? So in Hamburg ist halt von der wirtschaftlichen Kraft und vom kulturellen Aspekt, da gibt es halt ganz viele Alternativen, genauso wie auch in Köln, sodass das dann nicht dieses... Du hast wirklich das Gefühl, mit jedem Pulsschlag dieser Stadt wird dieser Verein von allen getragen. Das finde ich dann in so einer Stadt wie Liverpool, ist schon geil zu sehen, weil da muss man ja wirklich sagen, das ist nochmal ein anderes Level von Verwobenheit, Verein mit der Stadt, als das in Deutschland oftmals der Fall ist.
Ja, ja. Ich habe noch ein Thema und dann können wir gerne auf die Nations League und unsere Jungs von der Nationalmannschaft zu sprechen kommen. Und zwar ist es so ein Thema, was wir auch schon angefangen haben zu besprechen und was so eine neue Eskalationsstufe erreicht hat in der Zwischenzeit, seitdem wir das letzte Mal drüber gesprochen haben. Vielleicht kannst du es dir schon denken, es geht um den aktuellen Schiedsrichterskandal, um den guten David. Kute ist nämlich ja suspendiert worden in England aufgrund von im Netz aufgetauchten Amateurvideos, die ihn dabei gefilmt oder gezeigt haben, wie er gegen Liverpool, die Scousers, Jürgen Klopp und Co. hetzt. Und jetzt wird es langsam interessant. Und das betrifft auch so ein bisschen die Nationalmannschaft, von daher ist es eine schöne Überleitung. Ganz Deutschland und wahrscheinlich auch über die deutschen Grenzen hinaus in der Welt haben sich Menschen seit dem Halbfinale gegen Spanien ja gefragt, warum hat es eigentlich keinen Handelfmeter gegeben, als Cucurella seine Pranke ausgefahren hat. Und es wurden ja alle möglichen Erklärungsansätze gewählt, verschiedenste Aufnahmen, Blickwinkel, Perspektiven, Interpretationen, Meinungen. Es wurde alles gesehen, gehört und irgendwie ist nachher trotzdem niemand schlauer geworden. Und die bisher schlüssigste Erklärung kommt jetzt im Rahmen dieses Schiedsrichterskandals auf den Tisch, denn der gute David war offensichtlich Teil des Video Assistant Referee Teams bei diesem Spiel, was erstmal noch kein wirklicher Grund oder kein Argument dafür ist, dass es eben so falsch gepfiffen wurde, wie es gepfiffen wurde, oder dass sich keiner aus dem Keller gemeldet hat. Aber interessant wird es ja jetzt, wenn man eben zu lesen bekommt, dass der gute Kerl den Drogen nicht abgeneigt sein soll, in general, und auch zu diesem Zeitpunkt offensichtlich drauf gewesen sein soll. Da stell ich mir doch die Frage, ist das nicht wirklich die sinnvollste aller Erklärungen, dass Teile des Teams im Keller beim Video Assistant Referee einfach auf Koks waren?
Es ist eine steile These.
Meine Güte, es ist doch aber wirklich auch die plausibelste aller Thesen, oder?
Also wenn man sieht, wofür Elfmeter gegeben wurden im Falle eines Handspiels und dieser dann nicht gegeben wurde, da könnte man wenigstens mal irgendwie nachfragen, so ob die vielleicht irgendwas konsumiert haben, was bewusstseinserweiternd ist oder ähnliches, das Gemüt so ein bisschen verändert, weil also viel klarere Elfmeter, ohne das Thema jetzt nochmal aufmachen zu müssen, viel klarere Elfmeter im Bereich Handspiel haben, also habe ich noch nicht gesehen, seit es den VAR gibt, weil aus der realen Geschwindigkeit, und dann kommen ja auch immer diese Bilder, wo die so vor und zurück machen, wann bewegt sich die Hand Richtung Rücken und bababab, so in der realen Geschwindigkeit hätte ich vielleicht sogar noch gesagt, lass es halt laufen, er bewegt den Arm irgendwie zum Körper, aber wenn du es dann einfach in der Wiederholung aus 8 verschiedenen Blickwinkeln siehst, dann kannst du ja gar nicht anders, als darauf auf Elfmeter zu entscheiden. Gucken wir doch mal, wie sich das entwickelt. Das sind ja ein paar Abzweigungen dieser Geschichte, die durchaus Zündstoff haben, weil ich sag mal so, das lässt die Spieler der deutschen Nationalmannschaft, die bei diesem Spiel auf dem Platz standen, wahrscheinlich nicht ruhiger schlafen, wenn die das jetzt hören. Da haben die direkt wieder Puls, ey.
Davon ist auszugehen, wahrscheinlich nicht nur die Spieler, sondern auch viele andere Menschen. Was ich dabei interessant finde, und dann können wir das Thema auch zumachen, es ist ja nicht so, als wäre das der erste Schiedsrichterskandal, den der Fußball auch im europäischen Kontext jemals gesehen, erlebt hätte. Wir erinnern uns an Heuzer, beispielsweise hier auf deutschem Boden in der Bundesliga. Aber der Fußballfan, zumindest auf mich bezogen, ist ja dann doch irgendwie auch Goldfisch und vergisst schnell oder will schnell vergessen, weil würde ja die ganze Sache auch viel schwerer machen zu genießen und die Schönheit des Sports übertünchen.
Das Vertrauen musst du haben. Du
Korrekt.
Musst das Vertrauen haben, wenn du ein Fußballspiel guckst, dass das alles mit rechten Dingen zugeht, weil sonst hast du keinen Spaß mehr beim Fußball. Wenn du immer dieses Gefühl hast, boah, weiß ich nicht, ob das jetzt ganz in Ordnung war, dann brauchst du kein Fußballfan mehr sein. Dann wirst du ja nicht mehr glücklich. Also dann kannst du es ja komplett haken.
Ja, komplett. Da würde ich ja mir schon wieder mehr On-Field-Entscheidungshoheit wünschen. Denn natürlich lässt sich nicht ausschließen, dass das Schiedsrichtergespann auf dem Platz während so eines Fußballspiels nicht auch auf Koks ist, aber die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich, also die dürfte deutlich niedriger sein, als dass sich jemand vor 18 Bildschirmen noch irgendwie mit Schnee vor, ja egal, lassen wir das Thema, ja. Die Brücke sollte ja sein, Nationalmannschaft, und da gab es auch nicht was zu feiern. Es gibt sogar Menschen und Stimmen, die sagen, das ist wahrscheinlich das beste Spiel der deutschen Nationalmannschaft der letzten Jahre gewesen. Das finde ich ein bisschen krass, ein bisschen sehr hochgegriffen. Ja,
dafür passt der Gradmesser auch nicht.
Ja, aber begeben wir uns einfach mal so ein bisschen auf die Seite der Euphorie. Das war schon extrem geil. Also da ist extrem viel von dem, was sich Julian Nagelsmann und auch die Mannschaft vorgenommen hat, aufgegangen. Das kann man so sagen, gerade offensiv. Da hat wahrscheinlich fast jede Aktion, die sie irgendwie angefangen haben zu spielen, hat ein tolles Ende genommen, entweder in Form eines Tores oder eben einer Großchance. Es sah nicht danach aus, dass irgendwas von dem, was sie sich da vorgenommen haben, nicht geklappt hätte. Das muss man schon sagen. Aber du sagst es, Bosnien war halt auch komplett überfordert und nicht auf Augenhöhe unterwegs.
Und das, obwohl sie so einen absoluten Legendentrainer haben. Also hätte ich ja eigentlich gedacht, okay, beim Stand von 4-0 zur Halbzeit, dann wechselt er sich vorne nochmal selber ein und schädelt da einen
der
rein.
Der Sergej
Barbares. Aber ja, da war nicht viel zu holen. Das war schon dünn und gefühlt auch in den letzten Jahren, was so das Team von Bosnien-Herzegowina angeht, die haben schon einen Rückschritt in der fußballerischen Entwicklung gemacht, was so das Personal angeht. So, die haben da immer noch einen Dzeko vorne rumlaufen, der eben immer noch alternativlos ist. Da ist nicht so viel nachgewachsen. Die hatten so echt so ein paar Jahre, da hatten die ein richtig, richtig starkes Team mit Spielern in der Prime und auch so ein Miralem Pjanic, der dann ja auch zu Barcelona gewechselt ist und dann so ein bisschen an Glanz verloren hat und nicht so richtig Fuß fassen konnte, aber als der noch bei Juve war, bei Juventus, das war schon richtig, richtig stark und der ist dann, glaube ich, auch für über 60 Millionen oder so ist der nach zu Barcelona gewechselt. Das ist jetzt aber auch schon wieder 4-5 Jahre her und seitdem, Dzeko wird immer älter, da kommt nie so richtig was nach. Bin ich mal, gucke ich gerne mal irgendwie immer drauf, so wie sich dann auch so andere Nationen fußballerisch entwickeln. Und ja, da sind immer so einzelne Spieler, sind dann natürlich immer, die auf internationalem Niveau gut performen, aber dass sie so eine geschlossene Mannschaft haben, wo eigentlich die Spieler, die in der ersten Elf stehen, auch wirklich bei größeren Vereinen spielen, da habe ich das Gefühl, da machen die so ein bisschen einen Rückschritt in den letzten Jahren.
Ja, absolut. Also gerade Edin Dzeko, der ja nach wie vor immer noch the shining star in diesem Team ist, da hat Barbares sich jetzt was getraut, hat ihn auf die Bank gesetzt. Das hat auch für Wirbel gesorgt, definitiv. Und ansonsten, wenn du dieses Team jetzt mal die Startelf anguckst, dann ist Big Chakchik, der ist 34, Kapitän, Innenverteidiger von Eintracht Braunschweig. Du hast hier vertreten Holstein Kiel, du hast vertreten den Karlsruher SC, Almelo, Sassuolo aus Italien. Also das sind wenige, die überhaupt in ihren jeweiligen Teams erste Liga spielen. Und klar, dann mit Ausnahme von Demirovic. Aber ich gebe dir komplett recht. Es ist ein bisschen wild, weil vor, ich sag mal, 5, 6, 7 Jahren, da hätte man denken können, spannend. Da sind jetzt irgendwie so 2, 3 dabei. Wenn die Entwicklung im Nachwuchs nachhaltig aufgesetzt haben und da kommen noch Jungs hinterher, dann könnte das eine spannende Fußballnation werden. Und das Gegenteil ist passiert.
Ja. Ja, die haben diesen nächsten Schritt, den haben sie nicht gemacht, sondern eher umgekehrt, dass da jetzt die tragenden Säulen langsam wegbrechen, älter werden, und ja, da dieser Stamm oder dieser Pool an Spielern, der ist nicht besser geworden. Das, ja.
Ganz im Gegensatz zu unserer Elf, die hat ja losgelegt wie die Feuerwehr. Musiala trifft in Minute 2 nach gut 70 Sekunden schon zum 1:0. Und sein neuestes Hobby scheint ja zu sein, jetzt auch Kopfballtore zu machen.
Das ist so wild, ja. Was für ein Kopfball. Also der steht ja wirklich einfach Air Jordan-mäßig in der Luft und schädelt den da rein.
Ja.
Aber er hat ja auch schon darauf reagiert nach dem letzten Kopfballtor in der Bundesliga, dass er meinte, das ist eigentlich gar nicht so schwer zu lernen. Man muss einfach immer nur gucken, was Thomas Müller und Harry Kane machen, dann kann man das gar nicht lernen. Und das ist natürlich irgendwie auch geil, dass so ein Spieler das sagt, der eigentlich schon so viel kann und irgendwie Talent ohne Ende hat und trotzdem sagt, der guckt sich Dinge bei Thomas Müller ab, und das ist halt genau dann irgendwie auch das Umfeld in so einem Spieler, in dem so ein Spieler wie Musiala in dem Alter auch sein muss, so dass er halt eben diesen Übergang schafft von, er wird jetzt die tragende Säule, aber er hat noch diese Legenden wie Thomas Müller jeden Tag im Training und kann halt so viel von denen lernen, und trotzdem bekommt er halt so dieses bedingungslose Vertrauen, weil das hat er sich mittlerweile in den letzten anderthalb Jahren, glaube ich, erarbeitet. Selbst wenn der jetzt mal 5 schlechte Spiele in Folge macht, niemand wird mehr an Musiala zweifeln. So, das wird jetzt einfach das Aushängeschild des FC Bayern über die nächsten Jahre, wenn sie ihn halten können. Und das, ja, freut mich sehr zu sehen, dass er dann auch gerade bei so für ihn vor ein paar Jahren noch komplett untypischen Fähigkeiten da jetzt auch regelmäßig glänzt und selbst das Kopfballspiel halt wirklich verbessert.
Ja, also klar muss man dazu sagen, wenn es läuft, dann läuft's, dann fallen die Dinge auch einfacher und dir fallen solche Dinger dann auch irgendwie auf den Fuß oder in dem Fall auf den Kopf. Aber ich gebe dir komplett recht, der kann sich eigentlich nur selbst schlagen, also im Kopf, auf mentaler Ebene, wenn er abhebt oder falsch beraten wird oder, ne? Oder eben wenn sein Körper ihn schlägt und der, Gott bewahre, irgendwie schwere Verletzungen einstecken muss. Ansonsten ähnlich wie Wirtz, ähnlich wie ein Jamal in Spanien, das werden schöne nächste 10, 15 Jahre. Haben wir was von. Kann ich nur unterschreiben.
Ja, finde ich auch geil. Jetzt schon zu sehen, was da schon wieder für eine neue Generation ranwächst, weil wir jetzt sind ja verwöhnt gewesen die letzten 15 Jahre von Messi und Ronaldo. Und ich mache mir um die Zukunft des Fußballs, weil ja viele dann immer so sagen, ja, wir haben den Peak des Fußballs, haben wir es gesehen. Das wird nicht mehr besser. I doubt it, ey. Also wenn du da jetzt einfach siehst, in was für einem Alter die Spieler schon so auf diesem Level performen, weil der Fußball halt besser wird, weil die Ausbildung besser wird und auch die körperlichen Voraussetzungen oder auch das Körperliche einfach schneller trainiert wird, sodass eben vielleicht ganz große Verletzungen einfach ausbleiben. Ich gucke da auch sehr freudig der Zukunft im Fußball entgegen. Freue mich drauf.
Ja, jemand, der sich aufreut, dürfte Tim Kleindienst sein. Der legt nämlich zum 2:0 nach. Ist ein Tor, von dem ich sage, ja, klar ist er da irgendwie dran, aber da musste man schon dreimal hingucken. Das Tor gehört meinem Dafürhalten mehr Robert Andrich als Tim Kleindienst. Ich gönn's ihm natürlich ohne Frage dennoch. 2-0, dann geht's Schlag auf Schlag weiter, fast in 2-3 Minuten später das 3-0. Es sind viele, viele Chancen. Musiala hat dann auch nochmal um die halbe Stunde Marke ein Ding, was nur knapp dran vorbeigeht. Und dann kommt Kai Havertz, der gescholtene, von Mario Basler gescholtene Kai Havertz.
Schwere Bürde.
Macht nach einem Doppelpass mit Wirtz das 3-0. Und da sieht man, wie Spielfreude aussieht und wie viel Bock diese Truppe einfach auch hat, vorne drauf zu gehen. Also nicht nur in dieser Szene, generell im ganzen Spiel sieht man, dass die Mannschaft Bock aufs Pressing hat, dass sie Bock hat, Fehler hoch zu provozieren, dass sie Lust hat, dann schnell die Situation zu Ende zu spielen. Da wird jetzt ja nicht viel gedribbelt im Sinne von ein Spieler lässt 4-5 Mann immer aussteigen, sondern das sind geile Laufwege, die gemacht werden. Das sind 2-3 Ballkontakte und gute Bälle, die gespielt werden. Also das macht einfach richtig Spaß, dazu zu schauen. Gradmesser Bosnien-Herzegowina hin oder her. Und das ist dann auch der Halbzeitstand, ne? Es geht mit 3-0 in die Pause. Da war längst klar, das Ding ist gegessen und dem Gruppensieg, den Deutschland damit ja in der Nations League einfahren würde, steht nicht mehr viel im Weg. Und dann, keine Ahnung, machst du dir ein Bier auf und stellst dir eigentlich nur die Frage, haben die denn jetzt noch Lust weiterzumachen oder fahren die das irgendwie jetzt ruhig nach Hause, weil die in den Vereinen ja auch, weiß ich nicht, noch 150 Spiele vor der Brust haben und das Thema Belastungssteuerung dieses Jahr noch krasser wird als sowieso schon. Aber nö, die machen einfach weiter.
Ziehen sie durch. Und wie? Sogar nochmal. Also den Freistoß, der hat natürlich ordentlich Wumms und Flatterball, aber ja, würdest du sagen, den muss er halten, kann er halten, sollte er halten? Wie ist deine Meinung zum 4-0 von Wirtz? Das fand ich wild. Der erste direkte Freistoß, den Wirtz überhaupt gemacht hat.
Generell oder im Nationalteam?
Lass mich da, ich meine generell, der hat noch nie einen direkten Freistoß.
Ich beantworte in der Zwischenzeit mal deine Frage. Ich fand den Ball live, dachte ich mir so, weil er doch sehr zentral kommt, gefühlt. Und dann bei solchen Flatterbällen gucke ich eigentlich immer so in die letzte Sequenz rein. Also, was macht der Ball auf den letzten 1,5 Metern, bevor der Torwart sozusagen drankommt? Und wenn er da nochmal irgendwie zuckt, eine Windböe kriegt oder einen krassen Twist irgendwo wegdreht, dann denke ich mir meistens, ja gut, sorry, dann machst du als Torwart halt auch nichts mehr. Da reagierst du nicht mehr auf die letzten Zentimeter. In dem Fall, vielleicht habe ich auch nicht die richtigen Einstellungen gesehen in der Kamera, muss ich sagen, macht der Ball auf den letzten 1,5 Metern halt diese Bewegung, wenn nur marginal, aber nicht so, dass ich sagen würde, boah krass, ja, den kannst du nicht haben, weil der dreht sich nochmal komplett weg. Von daher hätte ich gesagt, ja, den kann er schon halten.
Ja, hätte ich nämlich auch gedacht. Also ja, der hat natürlich viel Bums, aber der ist auch nicht jetzt aus 16 Metern, sondern ich glaube 22 waren es, was natürlich nicht unbedingt leichter wird, wenn der Ball länger unterwegs ist und sich dann in der Luft nochmal bewegt. Aber fand ich eigentlich auch, dass das keine so krasse Veränderung der Flugkurve dann war. Ja, also wahrscheinlich keinen Ball, den er halten muss, aber sagen wir mal, er sieht mindestens unglücklich aus, dass der halt so einschlägt, relativ zentral, mittig. Von 10 Mal, wenn der aufs Tor kommt, hält er den wahrscheinlich 9 Mal und einmal geht er halt rein, weil er zu viel Bums hat. Ja, ist er dann beim Stand von 3-0 auch nicht mehr ganz so wichtig, wie wenn es 0-0 gestanden hätte. Aber ja, vermutlich kann man den halten.
Ja, Wirtz ist dann auch derjenige, der zum 5-0 nachlegt, Vorlage Havertz. Das müssen wir jetzt ja nochmal extra hervorheben. Und Wirtz trifft dann eben zum 5-0. Dann wird ein bisschen gewechselt. Sané kommt unter anderem. Das findet deswegen Erwähnung, weil Sané dann auch 8 Minuten nach seiner Einwechslung trifft. Ein schöner Spielzug, aber was ich geil fand, und ich will nicht sagen, dass es der Moment des ganzen Spiels, aber was ich an dem Tor am geilsten fand, war eigentlich die Ballannahme. Wie er den da aus der Luft zieht, sich dem Tempo entsprechend in den Lauf legt, nochmal einen Touch nimmt, einfach brutal. Wirklich richtig, richtig gut. Auch wieder der Abschluss, weiß ich nicht, ich glaube, Vasil kann den haben. Er hat ihn ja auch ein bisschen, sah jetzt nicht so mit so viel Bums aus.
Auch nicht unhaltbar auf jeden Fall.
Auch nicht unhaltbar, genau. Ja, und dann ist eigentlich der Moment im Spiel, wo Deutschland nochmal zittert, weil in der 74. Minute Dennis Hussein Basic vom großen 1. FC Köln eingewechselt wird, nachdem sich alle gefragt haben, warum der nicht gestartet hat.
Im Sturm für Dzeko. Wo ist er? Warum startet er nicht vorne als Neuner?
Genau. Wenige Minuten später kriegt dann ja auch Jonathan Tah eine gelbe Karte. Die beiden Spieler hatten in der Situation nichts miteinander zu tun, aber es ist meiner Meinung nach trotzdem starke Korrelation zu erkennen. Kommt Tim Kleindienst und macht ein richtiges Tor, wer hätte schon beinahe gesagt. Rüdiger mit einer recht geilen Flanke vorne rein, viel, viel Schärfe Richtung Fünfer. Da würde ich dich gerne mal fragen, weil das habe ich in der Realgeschwindigkeit mich direkt gefragt, ist das ein Ball, wo der Torwart hin muss oder ist der so scharf und so schnell, da gehst du nicht hin?
Ah. Ja, ich meine, Stand 6-0, dann ist vielleicht auch die Motivation, da nochmal mit einem vollen Elan hinzugehen, ist natürlich Quatsch. Also die Spieler, ich glaube, die geben immer 100%, egal wie das stehen würde, aber ja, weil habe ich keine Meinung zu.
Okay. Tim Kleindienst ist egal, der grätscht das Ding nämlich im Fliegen irgendwie dann gegen die Laufrichtung. 7-0. Ja, und dann ist noch so ein ganz klein bisschen ein Hauch von Slapstick in den letzten 10 Minuten am Start, weil der eingewechselte Gnabry das 8-0 verhindert. Das hätte Groß, glaube ich, erzielt in dem Fall. Der fliegt da auch wieder halb rein und schießt dabei mehr oder weniger unkontrolliert den am Boden liegenden Gnabry an, sodass eben das 8. nicht fällt. War nochmal irgendwie ein Schmunzler nach hinten raus. Und dann
stark
ist das
wegverteidigt
Ding,
auf jeden
stark
Fall.
Stark wegverteidigt. Aber dann ist das Ding auch durch. 7-0, Gruppensieg in der, was sind wir denn, Liga A, Gruppe 3, meine Güte. Und
Die Playoffs qualifiziert.
Genau, jetzt blicken wir gespannt auf die Auslosung. Ne? Was habe ich gesehen?
Ja.
Wen können wir kriegen? Frankreich?
Es sind 4 Gruppen in Liga A, das heißt, nur die Sieger kommen weiter, ne? Also nur die Sieger spielen dieses K.O.-Ding. Das heißt, Spanien ist auf jeden Fall Erster, Italien, Frankreich spielen heute Abend noch, Sonntagabend ist heute, um den Gruppensieg. Italien hat allerdings 3 Punkte Vorsprung, das heißt, Frankreich müsste definitiv gewinnen und Portugal gewinnt Gruppe A. Könnten ganz knackige Spiele werden, würde ich mal sagen.
Knackige Spiele werden. Und dann wird ja auch irgendwann, wenn es Richtung Viertel-Halbfinale geht, geschaut, wer ist noch dabei. Und dann hatten wir ja auch schon mal ein paar Folgen zuvor darüber gesprochen, dass Deutschland definitiv dann einer der Kandidaten für die Austragung des Finals oder der letzten Meter dieses Turniers wäre. Das fände ich ja wild, wenn dann doch wieder so kurz nachdem ja hier die Europameisterschaft gehostet wurde, so ein kleiner Kickback reinkommt. Hätte ich kein Problem mit, ich wäre gespannt.
Ich sehe gerade, du hast ja auch gerade schon gesagt, es sind ja sogar auch Viertelfinals. Ich dachte, es geht direkt mit Halbfinale los. Das heißt, ich habe jetzt gerade nur die Gruppensieger vorgelesen. Dementsprechend Italien und Frankreich, die werden beide im Viertelfinale landen und dann zusätzlich noch Kroatien, sieht so danach aus, dass die auch als Gruppenzweiter weiterkommen. In unserer Gruppe ist es sehr wahrscheinlich die Niederlande, die noch gegen Bosnien ran müssen. Und in der anderen Gruppe ist es Stand jetzt Dänemark. Also eigentlich alles ganz coole. Können alles ganz coole Partien werden, die da ab Viertelfinale auf uns warten.
Ja, und es hat ja tatsächlich auch einen Impact auf die WM. Denn dadurch, dass der Einzug ins Viertelfinale der Nations League jetzt durch ist, landet Deutschland in Lostopf 1. Von daher kann das am Ende des Tages auch ein bisschen Attraktivität für die Gruppengegner bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada 2026 bedeuten.
Ja, da geht es dann erstmal nur um die WM-Qualifikation, ne?
Die Auslosung der Quali-Gruppen, genau.
Weil das ist ja eigentlich dann wirklich komplett egal, weil bei dem Turnier nehmen ja insgesamt 128 Mannschaften teil oder so. Also du kannst dich ja eigentlich fast gar nicht qualifizieren.
Ja, ja.
Aber ja, ist natürlich, je besser die Ausgangssituation, desto je besser, desto besser sagt man nicht, aber umso, ja, du weißt schon, was ich meine. Ist ja gut, wenn man da in Top 1 landet und nicht in Top 2. Ich habe noch so ein paar Randnotizen.
Ja.
Von aus der Nations League. Dinge, die ich gut finde. Schweden hat ein richtig geiles Sturmduo mal wieder. Hat so ein bisschen für mich Henrik Larsson, Ibrahimovic Vibes von 2006 bei der WM. Ist zwar im Achtelfinale gegen Deutschland dann vorbei gewesen, aber ein sehr namhafter Sturm. Und jetzt mit Isak und Gyökeres haben die da zwei richtige Maschinen vorne, die auch im letzten Nations League Spiel jeweils getroffen haben. Und da fand ich wild, das wusste ich vorher auch nicht. Weißt du, wer Trainer von Schweden ist?
Trainer von Schweden?
Ja.
Boah, wenn du schon so, ich weiß es nicht, aber wenn du schon so fragst, dann muss es ja jemand sein, den wir kennen.
Das wäre sonst eine komische, ja, sonst wäre eine komische Frage sonst, aber.
Also ich habe keine Ahnung, aber ich sage mal, also, oder es ist weird, weil es kein Schwede ist. Ist ein Italiener. Ich sage, Ein Franzose trainiert.
Es ist ein Däne. Das heißt, das wäre so, als wenn in Deutschland ein Niederländer Trainer der Nationalmannschaft wäre. Jóndal Tómasson ist Trainer der schwedischen Nationalmannschaft, finde ich auch witzig. Mittlerweile hat man sich ja schon daran gewöhnt, dass auch Trainer, die nicht aus dem jeweiligen Land stammen, Nationaltrainer werden. Jetzt zuletzt Tuchel bei England, was ja eigentlich schon echt wild ist, dass immer noch kein englischer Trainer die Premier League gewonnen hat. Das ist schon einfach insane, dass sie es nicht hinbekommen, vernünftige Trainer auszubilden. Da habe ich letztens auch nochmal ein Video gesehen, woran das liegt. Die Ausbildung ist da tatsächlich noch teurer als in Deutschland. Und in Deutschland ist es ja in den letzten Jahren durch verschiedene Umstrukturierungen schon deutlich schwerer geworden, da überhaupt aufzusteigen im Trainerbereich. Und in England ist es wohl noch krasser. Ja, dann braucht man sich auch nicht wundern, dass in der Premier League von 20 Trainern wahrscheinlich irgendwie 17 nicht aus England kommen und man dementsprechend auch wenig Kandidaten für einen Nationaltrainerposten hat, wenn man sich da einfach selber Steine in den Weg legt beziehungsweise kein gutes Fundament für die Trainerposition aufbaut. Bei dem Spiel Schweden gegen Slowakei, du hast ja gerade gesagt, Trainer vielleicht ein Italiener, tatsächlich ist der Trainer der Slowakei ist Italiener, Francesco Calzona. Also warst du gar nicht so weit entfernt.
Guten Appetit.
Was ich auch noch hier erwähnen, bitte?
Guten Appetit, sorry.
Achso, Calzone, ja. Auch Erwähnung finden soll, ist Norwegen. Wir haben, glaube ich, vor einigen Monaten schon mal über die norwegische Nationalmannschaft gesprochen, meine ich, und dass die das bisher nicht hinbekommen haben, sich auch mal für ein Turnier zu qualifizieren. Weil da natürlich haben die Holland und die haben auch ein paar andere sehr gute Spieler mittlerweile in ihren Reihen und auch gerade vorne im Sturm. Sørloth ist ja auch kein Blinder. Und es sieht ganz gut aus, glaube ich, so was die jetzt mittlerweile an Spielern haben, weil wenn man sich das mal so durchliest, wer da auf dem Platz steht, dann hat das schon alles Hand und Fuß. Und herausstellen möchte ich da den Spieler Nusa von Leipzig, der nämlich ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Der hat nicht nur selber getroffen, der hat, glaube ich, noch 2-3 Tore vorbereitet. Der kommt bei Leipzig schon gut in Tritt und ist Stammspieler, glaube ich, ich würde sagen, schneller geworden, als man das erwartet hätte. Für einen 19-Jährigen bei einem absoluten Top-Club, dass der da direkt einfach ja sehr viele Minuten bekommt, finde ich cool zu sehen, weil das natürlich ein absoluter Lieblingsspieler von mir ist bei Fußballmanager. Der ist seit Jahren einfach schon krass gehypt. Das heißt, für mich kommt es natürlich nicht überraschend, Lukas, dass dieser Spieler einfach sehr viel Potenzial hat. Und ich finde es immer witzig, dann zu sehen, wie gut das Scouting von diesem Footballmanager ist und dass diese Spieler dann wirklich regelmäßig so Breakout-Spieler werden, wenn die so 2-3 Jahre krasse Talente waren und das auch bei einigen Fußballsimulationen schon der Fall war, weil der Junge ist halt im April 19 geworden. Und macht eine gute Figur. Finde ich einen geilen Spieler. Ich mag diese, haben wir, glaube ich, in den vergangenen Folgen schon mal drüber gesprochen, diese wendigen, 1-gegen-1 starken Außenspieler. Und eigentlich gar nicht so ein typischer Außenspieler, dass man sagt, irgendwie so ein klein und wendig, sondern mit 1,80 bringt er auch zusätzlich irgendwie auch noch ganz gut einen Körper mit auf den Außen. Finde ich cool zu sehen, dass der dieses Jahr schon sein Potenzial ganz gut abzurufen scheint.
Ja, absolut. Ich gucke mich auch gerade so ein bisschen durch die Startelf gegen Kasachstan. Und klar, du hast Riasson von Dortmund dabei, du hast Nusa von Leipzig dabei, Haaland von City, Sørloth von Atletico.
Ødegaard haben die ja auch noch, ne?
Ja, Torsby von Genua, die ja auch eine gute Rolle in Italien spielen. Also das liest sich nicht so verkehrt. Die Skandinavier haben ja eine Vorliebe für die Insel, also spielen viele in der Premier League, Fulham ist vertreten, ein, zwei italienische Serie A-Clubs. Das liest sich vernünftig, muss man tatsächlich sagen.
Ja, und jetzt auch die Spieler, die besten, vermeintlich besten und wichtigsten Spieler sind, die kommen halt auch noch erst in ihre Prime. Ein Ødegaard, auch wenn man den schon seit 10 Jahren kennt, der ist immer noch erst 25, was einfach krank ist, dass man den schon so lange kennt, weil der wirklich, mit wann ist der zu Real gegangen? Mit 15 oder so?
Ja, 2015, 16, 15, irgendwie sowas.
Ja, mit 16. Dementsprechend lang ist dieser Junge schon unterwegs, hat mit 25 schon 61 Länderspiele.
Das ist krass.
Crazy, crazy Nummern auf jeden Fall. Er hatte ja auch immer mal mit Verletzungssorgen zu kämpfen, aber hat sich jetzt in den letzten Jahren durchaus dahingehend sehr stabilisiert. Und der ist 25. In Haaland ist, glaube ich, müsste auch so 25 sein, 24 gerade geworden im Sommer. Das heißt,
so,
ja.
So krass.
Auch krass, ne? Ja, wie der einfach schon die letzten Jahre geballert hat. Der war bei Leipzig, war ja nur ein Jahr, 2019. Der von 1.1. bis 31.12.2019 bei Leipzig hat da schon Champions League gespielt. Das heißt, mit 19 das erste Mal auf Champions League-Niveau. Und seitdem, ja, wir wissen alle, was da seitdem passiert ist. Der hat einfach komplett Europa auseinandergenommen und macht das auch weiterhin. Deswegen habt ein Auge auf Norwegen. Es scheint langsam mal zu fruchten, dass wir die mal bei einem großen Turnier sehen. Ist ja nur die richtige Bühne für Spieler wie Haaland, dass die das auch mal machen dürfen, würde ich sagen.
Ja, definitiv, definitiv. Es ist ja immer so ein bisschen traurig, Mannschaften zu sehen, die so einen internationalen oder Weltstar dabei haben, der dann aber nie eine Chance auf einen Titel mit der Nationalmannschaft hat oder aufs Weiterkommen. Keine Ahnung, Bale war ja auch mit Wales immer so ein Ding, wo du dir gedacht hast, das tut einem schon fast leid. Die waren natürlich deswegen nicht weniger stolz, für ihr Land zu spielen, ganz im Gegenteil. Aber ja, da gibt's halt Fußballnationen, da ist das nicht gegeben, dass es dann 11 Bales gibt. Und in dem Fall, wie gesagt, Norwegen, das klingt spannender, wenn man sich jetzt da die Startelf reinzieht oder den Kader anguckt. Wir beobachten das.
Wie erfolgreich wäre eine Mannschaft mit 11 Bales in Prime? Würden die was gewinnen?
Nein, aber du weißt, glaube ich, was ich meine.
Ja, aber das ist ja eine witzige Überlegung. Einfach mal, welchen Spieler müsste man eigentlich, oder das gab es sogar mal, ich habe so ein YouTube-Video mal gesehen, wo einer das mit Fußballmanager simuliert hat und einfach immer 11 Mal den gleichen Spieler in einen Club gepackt hat und dann ein Turnier gegeneinander gemacht hat. Und dann hat er zum Beispiel 11 Mal Virgil van Dijk aufgestellt oder 11 Mal Bellingham. Und dann haben die halt so geguckt, welcher Spieler einfach so das beste All-Around-Paket ist. Und ich glaube, Virgil van Dijk ist tatsächlich relativ weit gekommen, weil der halt so eine krasse Kopfballmaschine und so eine krasse körperliche Attribute hat. Und auf jeden Fall hinten schon mal sicher stand, weil 4-mal Virgil van Dijk in der Verteidigung, da brauchst du mit Kopfbällen auf jeden Fall nicht um die Ecke kommen.
Ja, geil. Oh Gott. Das ist, ja. Eigentlich ist es ein schönes Outro für die Folge, mit dem Gedanken jetzt alle nach Hause zu schicken und zu überlegen, wen sie wohl auswählen würden als Spieler für die Elf. Das ist doch eigentlich ein rundes Ding, oder?
Finde ich auch gut. Hättest du, damit wir schon mal ein bisschen Gedankenanstöße geben, hättest du spontan einen Spieler, den du auswählen würdest?
Ja, ich war gerade im Kopf zwischen Toni Kroos und Luka Modric am Hin und Her überlegen.
Weil Tempo brauchst du nicht, sagst du.
Nö, weil ich einfach glaube,
Tiki-Taka.
Ich glaube einfach, dass die Box-to-Box alles mitbringen und das können könnten. Aber ja, lass uns den Gedanken nochmal, ihr nehmt den Gedanken mit, wir nehmen den Gedanken mit und dann kommen wir nochmal drauf zurück zu gegebener Zeit.
Ich werfe auch nochmal einen Namen in den Raum, weil es einfach spannend zu beobachten wäre, was das ergeben würde. 11-mal Messi.
Junge,
was ist das für ein Fußball dann? Eigentlich brauchst du dann auch nur einen Messi, weil die würden wahrscheinlich alle einfach den ganzen Tag nur mit dem Ball am Fuß einfach durch die Reihen da durchdribbeln. Das möchte, glaube ich, niemand den Verteidigern antun. Auch nicht 4-mal Virgil van Dijk. Lass uns das hier für heute zumachen mit diesem spannenden Gedankenkarussell, Gedankenspiel. Und habt noch einen schönen Sonntag. Wir sprechen uns nächste Woche. Selbe Stelle, selbe Welle. Und tüdelü, bis nächste Woche.
Danke, Lutz. Bis dahin. Mach's gut. Tschüss.